Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Nicht 80, nicht 90, nicht 100, 130 Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern in die Hand, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Schwung zu bringen. Und das scheint auch bitter nötig. Die Arbeitslosen, sie steigen. Nie waren so viele Beschäftigte in Kurzarbeit, 7 Millionen nämlich. Der Export ist um 31% eingebrochen. Es droht ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 7%. 10.000 Unternehmen kämpfen ums Überleben, ob es die große Lufthansa ist oder die kleine Kneipe um die Ecke. Nach stundenlangen Beratungen haben sich Union und SPD auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen geeinigt. Dazu zählte sozusagen als Überraschungspaket die Absenkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr. Hilfen für Unternehmen und Kommunen beispielsweise auch. Eine Neuauflage der Abwrackprämie allerdings war im Paket nicht enthalten, was die Automobilkonzerne wie Gewerkschaften heftig kritisieren. Ebenso hat sich der SPD nicht mit ihrer Forderung durchgesetzt, den am meisten verschuldeten Kommunen ihre Altlasten zu nehmen. Stattdessen entlastet der Bund die Länder dauerhaft dadurch, dass er einen wesentlich größeren Teil an den Wohnungskosten für Hartz-IV-Bezieher übernimmt. Am vergangenen Freitag ist das Bundeskabinett zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um das Paket auf den Weg zu bringen. Die Zeit, sie drängt, denn alle Maßnahmen müssen schließlich noch durchs Parlament. Und da gilt womöglich das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt so heraus, wie es hereingekommen ist. Wie sinnvoll aber sind die Maßnahmen, die da ergriffen werden? Werden sie dazu führen, dass die Wirtschaft wieder Schwung bekommt? Sind alle, die von der Krise betroffen sind, ausreichend berücksichtigt? Und sind die hohen Ausgaben überhaupt zu verantworten? Denn eines ist ja klar, die Schulden, die müssen irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Ist das Ganze also ein Deal auf Kosten der kommenden Generationen? Milliarden gegen die Wirtschaftskrise. Wie sinnvoll ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung? Das Thema heute hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Nochmal herzlich willkommen. Das gilt natürlich auch für unsere Gäste, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Zum einen ist das Anja Heiduck von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion und Mitglied des Haushaltsausschusses. Guten Morgen, Frau Heiduck.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann haben wir in der Runde Dennis Rohde von der SPD. Er ist der Nachfolger des zurückgetretenen Johannes Kahrs als haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Rohde, auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Und last but not least, Michael Theurer, FDP, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Auch ihn begrüße ich. Aus Bayern zugeschaltet, höre ich. Wo genau?
Ich bin gerade in Erlangen. Guten Morgen, Herr Heckmann.
Schönen guten Tag nach Erlangen, Herr Theurer. Wir hatten übrigens auch den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Peter Böhringer von der AfD, eingeladen, um der größten Oppositionspartei die Gelegenheit zu geben, zu diesem wichtigen Zukunftsthema ihre Position zu vertreten. Herr Böhringer hat für seine Partei abgesagt, mit Verweis auf die Tatsache, dass noch keine Gesetzentwürfe vorlägen. Die Eckpunkte allerdings, die sind bekanntlich offiziell veröffentlicht worden und jedermann zugänglich, dies nur der Vollständigkeit halber als Hinweis in eigener Sache sozusagen. Heute Morgen waren unsere Anrufbeantworter schon geschaltet und da hat uns eine ganze Reihe von Anrufen erreicht. Hier eine Auswahl.
Also aus Mann aus Oxford. Also insgesamt kann man der Politik doch nur ein Kompliment machen. Das haben die besser im Griff gekriegt, als ich jemals gedacht habe. Nur man muss eine Kritik anbringen, beziehungsweise vorsichtig sein. Man kann nicht immer nur Geld ausgeben. Man kann das zumindest nicht auf Kosten der nachfolgenden Generation machen. Sonst ist das insgesamt wirklich bis jetzt prima gelaufen.
Wolfgang Schäfer, Timmendorfer Strand. Ich glaube, es wird seinen Effekt haben. Allerdings werden Käufe wohl vorgezogen, beziehungsweise es ist damit zu rechnen, dass dann ab Januar eine entsprechende Delle im Käuferverhalten eintritt.
Ja, Wittmann, guten Morgen aus Berlin. Das Sinnvollste, was gemacht worden ist, dass die Autoindustrie nicht unterstützt worden ist, weil die ihren alten Mist weiterfahren, obwohl sie auf Milliarden Gewinne umsetzt. Aber man hätte bei der Lufthansa mehr die Leute unter Druck setzen müssen.
Eberhard Wegner in Bonn. 9 Milliarden vorweg für die Lufthansa. Wie verträgt sich das mit dem Versprechen der Kanzlerin, Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen?
Ja, hier ist Manfred Bodenstein, Berlin. Ich sehe eine Aufforderung, diese Milliarden insofern zu verteilen an den Mittelstand, weil er die meisten Arbeitsplätze schafft. Und die Schulen, Bildung, Straßen, alles, was hier eine Problematik ist, was noch nicht erledigt worden ist.
Hier Rüdiger aus Heidelberg. Guten Morgen.
medienwirksam ein bisschen mit Milliarden herumschmeißen, reicht nicht aus. Im Januar 2021 werden viele wiederum in die Röhre schauen.
Der Herr Bühler aus Heidelberg, schönen guten Morgen. Wir werden eine Inflation erleben, die seinesgleichen sucht. Es wird alles teurer dadurch. Wir müssen es bezahlen. Die Folgegenerationen, die nächste, die übernächste, zahlen für diese korrupte Fehler der Politik oder für das korrupte Verhalten der Politik. Also das Paket ist nichts. Ich würde die Regierung gerne mal beraten.
Also durchaus harter Tobak teilweise in unseren Hörerinnen und Hörerreaktionen, aber auch ein gemischtes Bild. Milliarden gegen die Wirtschaftskrise. Wie sinnvoll ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung? Heute das Thema hier bei Kontrovers. Rufen Sie sehr gerne weiter bei uns an. 00800 4464 4464. Unsere E-Mail-Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Tja, dann wollen wir vielleicht mal einsteigen in die Diskussion, würde ich vorschlagen. Gehen wir mal vielleicht auf den wichtigsten Punkt oder auf den Hauptpunkt, der in überraschendsten Punkt zumindest ein, die Senkung der Mehrwertsteuer, die Absenkung für ein halbes Jahr. Ist das eine gute Idee? Denn das trifft ja alle, vor allem auch die weniger Begüteten. Frau Heiduck von Bündnis 90 Die Grünen, vielleicht Sie zuerst.
Naja, das ist vielleicht auch bei dieser Maßnahme so wie in dem Gesamtpaket. Das hat sein Gutes, aber es hat auch Schwächen. Das ist bei vielen Maßnahmen so. Ich würde mal sagen, es ist insgesamt gesehen gut, dass ein Versuch gemacht wird, die Wirtschaft insgesamt zu beleben. Aber so eine Mehrwertsteuersenkung, da will ich mal zwei Fragepunkte machen, die ist grundsätzlich nicht sehr zielgenau. Also es bekommen auch die, die es nicht brauchen, sei es, weil sie ein bisschen wohlhabend sind oder sagen wir mal der Onlinehandel, der nun wirklich nicht gelitten hat, im Gegenteil in dieser Krise. Also Zielgenauigkeit ist da ein Problem. Die Grundidee, aber die Wirtschaft zu beleben, um Vertrauen zu schaffen bei den Bürgerinnen und Bürgern in den Unternehmen, das erkennen wir an. Und die Frage ist natürlich auch, wird diese Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben an die Verbraucher? Das ist auch noch eine offene Frage. Und insofern hätten wir uns auch vorstellen können, gezieltere Maßnahmen vielleicht vorzuschlagen, wie zum Beispiel Kaufgutscheine im richtig stationären Einzelhandel vor Ort.
Kommen wir gleich gerne nochmal drauf zurück auf Ihren Vorschlag, aber ich möchte die Frage auch gerne weiterreichen an Herrn Theurer, Michael Theurer von der FDP. Die Liberalen setzen sich immer für Steuersenkungen ein, also die Absenkung der Mehrwertsteuer, gute Idee?
Also Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von Steuern, Abgaben und Bürokratie ist in der Tat zentral für uns wichtig. Wir haben selbst eine Absenkung der Mehrwertsteuer intensiv diskutiert. Mit Wolfgang Kubicki habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, 2 Jahre lang die Mehrwertsteuer abzusenken. Das, was die Große Koalition jetzt vorschlägt, das überzeugt uns nicht, denn wir hören vor allen Dingen aus dem Mittelstand hohe Umstellungskosten. Manche sagen, dass praktisch die Kosten für die Umstellung die Steuersenkung auffressen würden und unterjährig jetzt im Schweinsgalopp praktisch mit einer Sondersitzung das zu verabschieden, schafft auch nicht die Planungssicherheit, die wir brauchen, damit das Verbrauchervertrauen zurückkehrt. Also wir sagen, Entlastung ist gut, aber wir hätten uns langfristige Entlastung vor allen Dingen bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer gewünscht. Das hätten wir für sinnvoller gehalten, auch die Verlustrückträge. Die Mehrwertsteuer, wie sie jetzt gemacht wird, die halten wir für nicht sinnvoll.
Also nicht zielgenau, sagt Frau Heiduck. Herr Theurer moniert die hohen Umstellungskosten für die vielen, vielen Unternehmen in Deutschland, die das für ein halbes Jahr erstmal rund absenken müssen, dann wieder heraufsetzen müssen. Dennis Rohde von der SPD, haushaltspolitischer Sprecher. Wir haben es gerade eben auch schon mal kurz angetippt. Wer garantiert denn, dass die Absenkung überhaupt bei den Verbrauchern ankommt? Der Gaststättenverband, der hat jetzt schon gesagt, wir können die Preise nicht senken wegen der Zusatzkosten, der Umsetzung der Hygienekonzepte, Handschuhe, Desinfektionsmittel, zusätzliches Personal zur Reinigung, das kostet alles Geld.
Also erstmal möchte ich festhalten, wir haben momentan eine sehr intensive Kaufzurückhaltung und die gilt es ja zu durchbrechen. Wir wollen in dem nächsten halben Jahr wieder Nachfrageimpulse setzen. Und deshalb ist es auch genau richtig, die Mehrwertsteuersenkung erstmal auf 6 Monate zu begrenzen, weil es eben darum geht, in den nächsten 6 Monaten die Binnennachfrage zu stärken, um wieder neue Impulse zu setzen. Wir wissen aus Studien aus anderen Ländern, es gibt zum Beispiel eine Studie des Internationalen Währungsfonds, dass insbesondere die Mehrwertsteuer im regulären Mehrwertsteuerbereich fast durchgehend weitergegeben wird. Einzig und allein im verminderten Mehrwertsteuerbereich gibt es eine Weitergabezurückhaltung. Da nehme ich allerdings sehr positiv zur Kenntnis, dass viele, insbesondere auch Discounter, bereits angekündigt haben, dass sie das 1:1 an ihre Kunden weitergeben werden. Und der Bundeswirtschaftsminister hat ja bereits deutlich gemacht, wir wollen das, was den Verwaltungsaufwand angeht, gering halten. Es muss nicht jedes Schild, jedes Preisschild jetzt geändert werden, sondern es reicht, wenn am Ende an der Kasse die Mehrwertsteuer eben anders berechnet wird und dort der Pauschalabzug stattfindet. Also ich glaube schon, dass die Mehrwertsteuer ein sehr geeignetes Instrument ist, um den Nachfrageimpuls zu setzen. Sie stärkt vor allem die kleinsten Einkommen, die ansonsten gar keine anderen Steuern zahlen. Deshalb finde ich, ist das eine sehr richtige und konsequente Maßnahme.
Allerdings sagen auch viele, dass es da möglicherweise einen Vorzieheffekt gibt, denn ein Kühlschrank, den man sich kauft, der wird halt nicht zweimal gekauft. Michael Theurer von der FDP, was denken Sie? Wird das möglicherweise am Ende ein Nullsummenspiel werden?
Also ein Vorzieheffekt wäre an sich ja jetzt nicht schlimm. Da stimme ich dem Kollegen Rode zu, dass wir Kaufzurückhaltung haben. Ist ja auch nicht verwunderlich. Wir haben 10 Millionen angemeldete Kurzarbeitnehmende, die Einkommenseinbußen haben. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und da hält man natürlich den Notgroschen zusammen. Also insofern ist ein Impuls, um die Nachfrageseite zu stärken, richtig. Allerdings glauben wir, dass wenn der wirken soll, dann müsste es länger sein als 6 Monate.
Frau Heiduck, Sie hatten gerade eben Ihre Idee kurz präsentiert. Einkaufsgutscheine als bessere Alternative, das würde den stationären Handel stärken. Sie befürchten, dass diese Mehrwertsteuersenkung vor allem die großen Online-Händler beispielsweise, dass sie davon profitieren, Amazon, eBay beispielsweise.
Ja, wir haben uns überlegt, wie kann man es noch zielgenauer für die machen, die insbesondere jetzt auch von dem zurückgehaltenen Konsum, die darunter gelitten haben. Und das sind ja die Einzelhändler vor Ort in den kleinen Stadtzentren oder auch in den größeren Stadtzentren und eben zum Beispiel nicht der Onlinehandel und auch nicht alle Branchen gleichermaßen. Und deswegen wollten wir mit diesen Kaufgutscheinen vor Ort eine Zielgenauigkeit sicherstellen und dass es auch wirklich dann als Konsumanreiz in den Händen der Menschen liegt. Ich will auch zugeben, keine Maßnahme ist frei von Schwächen. Wenn man den Menschen Konsumgutschein gibt, haben sie auch die Freiheit, wo sie was einkaufen. Oder es kriegt auch derjenige, der vielleicht auch nicht so knapp ist.
Auch nicht so zielgenau.
Genau, man muss wirklich, glaube ich, ehrlich sein. Deswegen habe ich versucht, in meiner Kommentierung auch deutlich zu machen, grundsätzlich so einen belebenden Impuls zu setzen, halten wir Grüne für richtig. Deswegen ist unsere Kritik sehr differenziert, in mancher Hinsicht etwas schärfer. Aber Zielgenauigkeit mit Blick auf, wird es wirklich auch weitergegeben und kriegen es möglichst die, die es brauchen. Das ist etwas, was wir immer gerne auch im Auge behalten müssen als Politik im Allgemeinen.
Herr Rode, haben Sie denn diese Idee ventiliert überhaupt wenigstens, Einkaufsgutscheine zu verteilen, statt die Mehrwertsteuer komplett abzusenken? Denn in der Tat, da besteht ja die Gefahr, dass im Prinzip die Online-Riesen profitieren vor allem.
Wir haben natürlich verschiedenste Maßnahmen diskutiert. Ich möchte nur noch mal sagen, die Absenkung der Mehrwertsteuer hat ja nicht nur einen Effekt auf kleinste Einkommen, auch wenn sie da prozentual am meisten wirkt. Aber Frau Heiduck hat vorhin gesagt, es profitieren auch diejenigen, die es vielleicht am Ende nicht nötig haben, weil sie viel Geld zur Verfügung haben. Aber gerade für die wollen wir auch Investitionsanreize setzen. Das könnte doch die Absenkung der Mehrwertsteuer vielleicht auch ein Anreiz sein, sich jetzt einen neuen Pkw zu kaufen. Und gerade diese Investitionen brauchen wir ja auch. Deshalb glaube ich, ist die Mehrwertsteuerabsenkung gerade richtig, eben weil sie so breit trifft.
Also das denken Sie tatsächlich, Herr Rode, sorry, wenn ich da kurz einhake, dass diese 2 Prozentpunkte Absenkung, dass das also einen Ausschlag geben sollte, ein Auto zu kaufen?
Naja, wir reden über 3 Prozentpunkte, also von 19 auf 16. Ja. Ich gehe davon aus, dass auch die Automobilindustrie zusätzliche Anreize noch schaffen wird, neben denen, die wir ja auch noch im Paket haben. Wenn ich zum Beispiel an Elektromobilität oder an Plug-in-Hybride denke, glaube ich, dass das eine zusätzliche Maßnahme sein kann, die schon eine gewisse Attraktivität hat. Wenn ich für 30.000, 40.000 Euro ein Auto kaufe, habe ich schon auch eine substanzielle Ersparnis.
Herr Theurer, glauben Sie das auch?
Ich glaube, dass es Impulse gibt. Gleichzeitig erkennen wir aber natürlich, dass es schwierig ist, eine ganz gerechte Lösung hinzubekommen. Wir haben ja zum einen die erzwungene Schließung von Ladengeschäften, von Hotels, die durch den Lockdown gar keine Geschäfte mehr machen durften. Die müssten eigentlich eine Kompensation bekommen. Denn wenn der Staat aus Gesundheitsgründen einem das Geschäft zumacht,
Da stellt sich dann schon die Frage, ob da nicht die Allgemeinheit helfen muss. Andere durften ihre Geschäfte weiter betreiben, da hat ja Frau Heiduck recht, wie zum Beispiel der Onlinehandel. Aber ob tatsächlich Gutscheine da die richtige Antwort sind, halten wir für außerordentlich fraglich, weil wie grenzt man das Ganze ab? Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man schnell jetzt wieder hochfährt. Dafür haben wir uns ja auch ausgesprochen, früher als andere. Und das Zweite ist, ich glaube, es wird in der ganzen Diskussion, auch bei der Mehrwertsteuerdiskussion, auch bei Kaufgutscheinen, sehr stark über die Nachfrageseite gesprochen. Wir müssen aber auch die Angebotsseite in den Blick nehmen. Was die Firmen vor allen Dingen brauchen, ist Liquidität. Und das hätte man durch eine sehr großzügige Regelung von Verlustrückträgen, wie wir es vorgeschlagen haben, erreichen können.
Das ist, also ist doch Teil des Programms, dass es da
Möglichkeiten gibt. Ne? Aber minimal. Also das hätte man auf mehr Jahre ausdehnen können und das hätte für den Staat auch keine Ausfälle gegeben, denn Verluste, die heute entstehen können, auf künftige Rechnung vorgetragen werden und wenn wieder Gewinne gemacht werden, dann kommen auch Steuern wieder rein. Ich glaube, was wir in der Krise erfahren ist, dass eben Steuern nur fließen können, wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Wirtschaft nicht brummt und wenn Steuerzahler eben auch Unternehmen in Gefahr geraten, in der Insolvenzwelle ihre Existenz zu verlieren, dann schneidet sich der Staat ins eigene Fleisch. Und deshalb ist Liquiditätssicherung das Wichtigste derzeit.
Ich würde gerne, wenn ich dürfte,
Dennis Rode von der SPD, gerne.
An einem Punkt zumindest eine Ergänzung vornehmen, weil Herr Theurer gerade gesagt hat, man muss ja auch die im Blick behalten, die in der Innenstadt geschlossen hatten. Und genau das haben wir ja getan. Wir übrigens alle gemeinsam, die wir ja am Ende dem ersten Nachtragshaushalt zugestimmt haben, indem wir nämlich 50 Milliarden Euro an Brückenhilfen eingestellt haben, um eben diejenigen von ihren laufenden Betriebskosten zu entlasten, weil wir ja nicht wollten, dass am Ende dieser Krise diese ganzen Unternehmen in der Insolvenz sind. Also ich finde, dass wir der Verantwortung, die wir da hatten, gemeinsam mit den Ländern sehr gerecht geworden sind.
Ich würde mal kurz beim Thema Mehrwertsteuer gerne bleiben. Das ist eine temporäre Maßnahme, also auf ein halbes Jahr begrenzt. Jetzt hat aber SPD-Fraktionschef Mützenich hier im Deutschlandfunk bereits gesagt, er schließe nicht aus, dass diese Senkung verlängert werde. Das müsse geprüft werden. Auch Markus Söder hat sich in die Richtung geäußert. Ist die temporäre Maßnahme am Ende möglicherweise aber eigentlich eine dauerhafte? Frau Heiduck, was denken Sie?
Naja, man muss sehen, hier geht es schon allein bei dem halben Jahr um 20 Milliarden. Und wenn man eine so große Entlastung sich vornimmt, da würde ich dann nochmal ganz genau gucken, können wir da nicht andere Dinge machen, die wichtiger sind oder die langfristig notwendig sind. Da kommen wir dann nämlich, finde ich, auch mal zu anderen Alternativen. Wie bauen wir denn unsere Wirtschaft in einer so massiven Krise durch Corona so um, dass sie aber in Zukunft auch gleichzeitig eine innovative Wirtschaft wird, die den Klimaschutz berücksichtigt? Oder können wir, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, nicht mal gucken, wo drückt der Schuh am meisten? Und wir sorgen uns sehr um die Familien, um die Kinder. Wie kommt man zu Konzepten einer sicheren Kita-Betreuung und Schule in Zeiten von Corona? Da finde ich, schließe ich mich nicht denjenigen an, die jetzt schon, wo wir eigentlich einen Impuls setzen wollen, davon reden, dass das eine Dauermaßnahme ist. Das überzeugt mich nicht.
Herr Theurer, können Sie sich denn vorstellen, dass im Wahljahr, also im kommenden Wahljahr, also die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird? Das könnte ja durchaus ein Problem werden.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch unsere Kritik jetzt an dem Konzept der Bundesregierung, weil das dann den gegenteiligen Effekt hat, dass nämlich damit die Nachfrage wieder gestört wird. Deshalb stellt sich ja die Frage, wo haben wir eigentlich verlässliche langfristige Entlastungen? Und wir haben uns als Freie Demokraten dafür entschieden, eben nicht auf die Mehrwertsteuersenkung zu setzen, sondern wir schlagen nach wie vor, die Einkommensteuer zu senken, den Soli komplett abzuschaffen, aber vor allen Dingen auch darüber zu sprechen, wie wir den Mittelstandsbauch wegbekommen, zum Beispiel durch einen Tarif auf Rädern. Und worüber wir heute Morgen noch gar nicht gesprochen haben, USA, Großbritannien, Frankreich, selbst Italien, haben eine Unternehmenssteuerreform vorgenommen. Die fehlt hier im Konjunkturpaket komplett, ist aber aus unserer Sicht dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicherzustellen.
Dennis Rode von der SPD, können Sie sich denn vorstellen, tatsächlich, dass zum 1.1. die Mehrwertsteuer dann wieder angehoben wird? Denn im Herbst wird gewählt. Und da kann man sich vorstellen, dass die handelnden Politiker und die regierenden Parteien doch davon Abstand nehmen könnten, aus politischen Gründen.
Na, das Ziel ist doch jetzt, unsere Konjunktur wieder zum Laufen zu bekommen. Wir haben aber ein großes Fragezeichen, was wir alle nicht beeinflussen können. Das ist die Frage, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt. Wir haben gerade sehr beunruhigende Nachrichten aus China, aus Japan, auch aus Schweden, sodass wir natürlich immer unsere Planung auf Sicht fahren müssen. Ich gehe aber davon aus, dass wir am Ende des Jahres 2020 mit hoffentlich einer eingedämmten Pandemie unsere Wirtschaft wieder so zum Laufen zu haben, sodass wir die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer dann nicht mehr brauchen.
Frau Heiduck, vielleicht dazu noch?
Ich finde, wir müssen dabei auch berücksichtigen, was brauchen wir langfristig an Investitionssicherheit? Was ist auch die Frage, wie ist es auch eine faire Perspektive, jetzt nicht Geld nur immer auszugeben, was man dann auf lange Frist für die jungen Generationen denen zu dick auf die Schultern packt. Deswegen halte ich bei dieser Mehrwertsteuerfrage die Befristung erstmal für sinnvoll und würde das für nicht klug halten, das jetzt auf Dauer in Aussicht zu stellen.
Und eine E-Mail an uns hat geschickt Michael Bock. Er schreibt, wenn ein Konjunkturpaket Infrastruktur schafft oder erhält, dann entstehen daraus Folgetätigkeiten wie Erhaltungsmaßnahmen und Dienstleistungen. Sein Fazit, das Paket sei sinnvoll, so die Meinung von Michael Bock. Es überwiegt aber sehr stark die Kritik, wie zum Beispiel von Wolfgang Daub. Meiner Meinung nach ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung völlig unsinnig, da es weder sozial ausgewogen noch beschäftigungswirksam ist. Für ein Kind gibt es 300 Euro, für ein Elektroauto als Zweit- oder Drittwagen das 20-fache. Und Werner Mayer hat uns geschrieben, er hält die Senkung der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte für nicht hilfreich, da nicht konsumfördernd, besonders für untere Einkommen. Und mit den zig Milliarden Euro Förderungen vom Bund entstehen erhebliche Lücken im Bundeshaushalt und damit neue Schulden. Die können nicht einfach der jungen Generation überlassen werden. So die Meinung von Werner Mayer. Und in eine ähnliche Richtung, denke ich, geht Herr Laux, der hat uns aus Leipzig angerufen. Schönen guten Morgen nach Leipzig.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Herzlich willkommen. Was ist Ihr Punkt?
Ja, ich denke, kann ich schon was sagen?
Bitte, bitte. Wir sind live auf dem Sender.
Ich denke, das Ganze läuft eigentlich, was jetzt gerade vorher zitiert wurde, die Schere zwischen Arm und Reich wird natürlich weiter auseinandergehen. Ich denke, das nützt hauptsächlich den großen Unternehmen, also was auch schon gesagt wurde, den Kleinen, die wirklich nur sich das leisten können, was sie unbedingt brauchen, wird das wenig nützen. Also ich entsinne mich jetzt, also das Gedächtnis ist ja heute immer sehr kurz, dass mitten in der Corona-Krise, die ja jetzt scheinbar am Auslaufen ist, erstmal gesagt wurde, es muss sich alles ändern oder vieles ändern. Davon höre ich jetzt gar nicht mehr, dass sich am gesellschaftlichen System, also ich will keinen Sozialismus oder so einen Quatsch, das haben wir schon mal probiert, aber es müsste sich doch vieles ändern. Und
was meinen Sie denn konkret? Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern?
Also ich meine, diese Förderung des Konsums, also wir reden auch immer von der Rettung der Umwelt, also ich meine, wenn ich immer nur Konsum fördern will, also da retten wir wahrscheinlich die Umwelt auch nicht. Also wir haben da eigentlich alle zu viel. Also alles, also ein Großteil ist übergewichtig, viele haben Zweit- und Drittwagen und junge Leute kenne ich jetzt als dreimal Fernreisen im Jahr. Also ich meine, wie wollen wir da die Umwelt retten? Auf der einen Seite wird gejammert, Wirtschaft liegt am Boden, aber man müsste eigentlich das ganze Gesellschaftssystem mal überdenken. Wie wollen wir eigentlich leben?
Also mehr Einschränkungen. Sie meinen, mehr Einschränkungen wären sinnvoll?
Ja, also das Fliegen ist zum Beispiel sicherlich auf jeden Fall zu billig. Das hat ja Strauß mal eingeführt hier, die Steuerfreiheit für Kerosin, wenn ich das richtig weiß. Also das könnte man zum Beispiel doch abschaffen, oder nicht?
Mhm. Herr Laux, danke Ihnen für den Anruf. Bleiben Sie vielleicht mal kurz noch im Moment in der Leitung. Vielleicht nehmen wir Sie dann auch noch mal rein. Vielleicht Frau Heiduck, Sie zunächst.
Ja, ich finde das eine total richtige Anregung, die Sie ansprechen. Weil wenn wir jetzt etwas bewegen wollen und uns aus einer Krise, auch aus einer wirtschaftlichen Krise, die infolge der Corona-Pandemie entstanden ist, herausbewegen, dann haben Sie völlig recht, dann sollte man auch überlegen, was ist denn dann nachhaltig sinnvoll? Und da sehen wir auch große Schwächen in dem Paket, dass man nämlich mehr auch macht und fördert und einfordert auch, dass eben auf Innovation und auf Klimaverträglichkeit zum Beispiel, um auch ein Beispiel zu nennen, da kann man jetzt natürlich auch ein Ausbauprogramm für erneuerbare Energien wieder mit stärker draus machen. Aber da zuckt die Regierung zurück und deswegen kann ich das total verstehen, dass da angemahnt wird, wenn wir jetzt schon etwas machen, dann lasst uns doch gleich in die richtige Richtung gehen. Das ist dann auch gerechter für die jüngere Generation und das ist auch für die Wettbewerbsfähigkeit auf lange Frist auch der Wirtschaft sinnvoll. Aber vor allen Dingen müssen wir jetzt Krise und Klimaschutz und Krisenbekämpfung mit Klimaschutz verbinden. Das dürfen die Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarten.
Wenn ich Herrn Lauchs richtig verstanden habe, dann hat er dann ein Unwohlsein auch mit dem ganzen Wachstumsgedanken einfach. Und das spiegelt sich auch in vielen anderen E-Mails und Reaktionen.
Das ist aber eine Frage, wenn ich das nochmal sagen darf. Welches Wachstum? Ja. Es gibt ja auch Qualitäten in Wachstumsbereichen, die wir zukünftig brauchen. Aber ein blindes, reines Wachstum, was auch natürlich die Umwelt belastet, da müssen wir jetzt natürlich kritisch hingucken. Das finde ich ist sehr richtig.
Herr Theurer, ich wollte Sie ansprechen, denn die FDP, die Liberalen, die setzen ja durchaus auf Wachstum. Und wie gesagt, wir bekommen viele Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer, die das in Frage stellen, dass das Wachstum einfach nicht die Lösung sein kann.
Ja, wir erleben ja jetzt, dass durch das Herunterfahren der Wirtschaft wir auch deutlich weniger CO2 ausstoßen. Es gibt ja auch einige, die sagen, aus Klimaschutzgründen müsste man verzichten. Im Moment decken wir aber die sozialen Folgen noch durch Milliarden Staatsausgaben zu. Das können wir auf Dauer nicht leisten. Aber der entscheidende Punkt, und da hat ja die Kollegin Heiduck gerade darauf hingewiesen, ist, wie gestalten wir in Zukunft unsere Industriegesellschaft? Und wir Freie Demokraten setzen auf Technology, also for future. Wir sagen, es muss ein Wachstum geben, ein intelligentes Wachstum, ein smartes Wachstum, das wir blaues Wachstum in unserem Grundsatzprogramm nennen. Und wir wollen Technologieoffenheit haben. Also es gibt einen Punkt im Konjunkturpaket, den ich ganz wichtig finde, das ist diese Wasserstoffstrategie, die wurde seit Monaten angekündigt. Wir brauchen den Alleskönner Wasserstoff, um unsere Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Wir können ihn auch einsetzen, um zum Beispiel Kerosin klimaneutral zu machen, auch Diesel und Benzin klimaneutral zu machen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Wasserstoff zu wirtschaftlichen Preisen regenerativ hergestellt werden kann. Das kann er in Deutschland alleine nicht, aber das könnte er in Südeuropa, in Nordafrika. Das heißt, da könnte man auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben Probleme in anderen europäischen Ländern, aber durch eine kluge Wasserstoffstrategie der EU könnten wir es schaffen, auch den Verbrennungsmotor klimaneutral und damit zukunftsfähig zu machen. Und das halten wir für besser, als dass man jetzt zum Beispiel die E-Auto-Prämie nach oben drückt, denn trotz dieser Prämie gehen ja die Verkäufe bei den Elektroautos eben nicht nach oben.
Herr Lauchs, überzeugt Sie das, was Sie bisher gehört haben?
Also mal zum letzten Punkt, Wasserstoffstrategie, also Länder in Nordafrika, na da herzlichen Glückwunsch, dort ist ja politische Stabilität an der Tagesordnung. Wie sollte das funktionieren? Da kommt ja schon
Südeuropa.
Mal so eine Idee. Also dort, wo immer Bürgerkrieg ist, also jetzt hören Sie mir aber bitte auf.
Gut, Herr Leipzig, danke Ihnen für Ihren Anruf, Ihre Diskussion, Ihren Diskussionsbeitrag. Wir möchten den nächsten Hörer gerne mit reinnehmen. Ja. Binden Sie es gerne beim nächsten Mal nochmal ein. Das ist Herr Fiedler, wenn ich das richtig sehe, aus Putlitz. Wo liegt das bitte, Herr Fiedler?
Ja, hallo. Das ist zwischen Berlin und Hamburg.
Gut, also, wunderbar. Herzlich willkommen in dieser Sendung. Was ist Ihr Punkt? Was ist Ihre Frage oder Ihre Meinung?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass egal wie viel Kohle die jetzt in den Markt und wo auch immer hin pumpen, die haben scheinbar vor, den Vor-Corona-Zustand wiederherzustellen. Und das ist meiner Meinung nach unmöglich, weil in den Köpfen der Menschen sich jetzt schon was getan hat. Also zum Beispiel diese imaginäre Sicherheit, die jeder hat, weil er jeden Tag zu seinem Beruf geht und je nachdem, was er jeden Tag macht, in seine Freizeitangebote zu gehen oder ins Fitnessstudio oder was auch immer. Alles das ist ja jetzt schon überdacht worden. Und wenn die Menschen feststellen, dass sie kein Geld mehr haben, werden sie auch weniger konsumieren. Also das Problem, was die Politik versucht zu bekämpfen, Konsum, hat ja eigentlich nur mit ihrer Wachstumsreligion zu tun. Wenn sie verstehen würden, dass das, was in den letzten 30 Jahren alles im Sozialsystem und wo auch immer zerstört wurde durch die Politik, dazu geführt hat, dass es natürlich jetzt eine Grundangst gibt, zum Beispiel in den Hartz IV zu fallen. Und das hat jeder. Und da können die so viel Geld reinpumpen, wie die wollen. Wenn die es nicht schaffen, den Leuten zu vermitteln, dass wir im Prinzip nun mal jetzt eine Ist-Situation haben und von jetzt an wieder beginnen müssen. Wir können nicht zurückswitchen und sagen, so, jetzt ist alles wie, weiß ich nicht, am 5. Januar.
Das heißt, was genau wollen Sie? Wollen Sie anders oder wollten Sie anders?
Also grundsätzlich würde ich hingehen und würde sagen, also jede Gemeinde, jede Kommune müsste erstmal hingehen und so eine Art Revision machen. Was ist bei uns, läuft bei uns schief? Was sind zum Beispiel bei uns an Schulen zu machen, an Straßen und was auch immer? Wenn man das zusammen hat, weil man möchte ja Arbeitsplätze schaffen, dann kann man das in die Reihe kriegen, was man in den letzten 30 Jahren zerstört
hat. Okay, Herr Fiedler, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Nur eine Sache noch.
Ja?
Wenn man zum Beispiel nur wenn man nur sieht, was zum Beispiel mit den ganzen Brücken ist und jeder, der jeden Tag über eine Brücke fährt, weiß das, dass die alle desolat sind oder viele wirklich desolat sind, obwohl die wie wild am Bauen sind.
Okay.
Da hat man doch einen Ansatz. So wie schon öfters in der heutigen Sendung gesagt worden ist, die Infrastruktur ist der Schlüssel der Lösung.
Alles klar, Herr Fiedler, ich danke Ihnen für Ihren Anruf aus Putlitz. Ich glaube, Ihr Hund stimmt zu. Jedenfalls war das so zu vernehmen. Ich möchte die Frage an Dennis Rohde von der SPD weiterreichen. Wachstumsreligion hat unser Hörer als Stichwort genannt. Hängt die SPD auch dieser Wachstumsreligion an?
Ich finde, Herr Fiedler hat einen anderen ganz wichtigen Punkt gesagt. Nämlich, dass er hat ja nochmal deutlich gemacht, dass ein Mehr der Investitionen ja auch in den Kommunen stattfindet und dass dort viele Aufgaben zu erledigen sind. Er hat gesagt, man sollte mal eine Revision machen, was dort alles ansteht. Ich glaube, für fast alle Kommunen sprechen zu können, dass die das wissen und dass ihnen insbesondere gerade jetzt in dieser Krisensituation die finanzielle Grundlage dafür fehlt. Deshalb sind ja die kommunalen Komponenten dieses Konjunkturpaketes so wichtig, damit das, was Herr Fiedler gerade gefordert hat, nämlich dass wir in Infrastruktur vor Ort investieren, in nachhaltige Infrastruktur, in Straßen, in Schulen, damit das auch stattfinden kann.
Ich möchte jetzt mal auf einen Punkt eingehen, etwas näher. Wir haben auch schon kurz das Thema angetippt, nämlich die Kaufprämien für Autos. Die Autoindustrie selber, auch die Gewerkschaften und die Ministerpräsidenten von Bayern natürlich, Baden-Württemberg und Niedersachsen, also die Autoländer, die hatten gefordert, Kaufprämien auch für Autos mit Verbrennermotor zu gewähren. Das wird es jetzt nicht geben. Frau Heiduck, die Grünen hatten das ja auch abgelehnt. Insofern dürften Sie zufrieden sein.
Naja, es ist, sagen wir mal so, ein großer Erfolg auch derer, die dagegen gekämpft haben. Wir mussten ziemlich lange damit rechnen, dass es doch wieder eine Prämie für fossile Verbrenner gibt. Ich habe mit vielen Menschen, die ich angetroffen habe, die hatten richtig Sorge. Aber jetzt kommen die hoffentlich nicht wieder mit so einem Programm. Und da sind wir in der Tat erleichtert.
Winfried Kretschmann war ja in erster Linie dabei, ne?
Ja,
Ihr Parteifreund.
Kann passieren.
Ja? Ist er noch in der richtigen Partei eigentlich? Oder?
Das ist er schon, aber ich muss ja nicht der Meinung von Winfried Kretschmann sein. Ja. Und ich bin überzeugt, dass auch im Sinne einer innovativen und überfälligen Strukturwandel auch in der Automobilindustrie, dies ein falsches Instrument gewesen wäre. Es hätte ausgebremst. Ich kenne die Kritik auch daran, aber wir sind erleichtert, dass es diese Prämie nicht gibt. Ob jetzt das, was es gibt, der Weisheit letzter Schluss ist, ist noch eine andere Frage. Aber wir sind schon froh, dass, wenn es um Zuschüsse geht, dass es dann in Richtung E-Autos geht. Aber dass die Kaufprämie nicht kommt, das hat uns in der Tat erleichtert, weil da wäre ja auch eine Menge an Geld an der falschen Stelle verbrannt worden.
Also zumindest keine Kaufprämie für Verbrennermotoren. Was es ja geben wird, sind zusätzliche Kaufprämien für E-Autos und auch für Hybride. Das heißt also Autos, die beides eben haben, Verbrennermotor und Elektromotor in Höhe von 9.000 Euro, wenn ich das richtig notiert hatte. Allerdings sind das doch Nischenprodukte, die sich nicht jeder leisten kann. Das heißt, ein Konjunkturimpuls sieht doch wohl anders aus, Herr Rohde, oder?
Also erstmal muss man zu der Autokaufprämie ja sagen, dass wir wissen, dass auch unsere Automobilhersteller in ganz großem Maße auch vom Exportmarkt abhängig sind. Und ich glaube, die Erkenntnis auch aus der letzten Abwrackprämie ist, dass der Konjunkturimpuls doch überschaubar ist, den man damit gesetzt hätte. Von daher fände ich es richtig, andere Schwerpunkte in diesem Konjunkturpaket zu setzen. Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir jetzt insgesamt 10 Milliarden Euro für diese gesamte Industrie mit Zuliefern etc. in die Hand nehmen, um eben einen Transformationsprozess zu begleiten. Denn wir werden sicherlich in den nächsten Jahren weniger Verbrennermotoren ganz sicher auf den Straßen haben. Wir werden mehr über Elektromobilität reden, über Batteriebetriebene, aber sicherlich dann in einem zweiten Step auch über Wasserstoffbetriebene. Und dafür jetzt die Grundlage zu schaffen, ist richtig. Und ich glaube, wenn man sich das Konzept in Gesamtheit anguckt, dann geht es ja nicht nur darum, jetzt eine Prämie für den Kauf als Anreiz zu setzen, sondern das, was halt auch noch fehlt, ist die Ladeinfrastruktur. Und auch dafür nehmen wir Geld in die Hand. Und wir fördern Zuliefererunternehmen, damit sie auch ihre Produktionsprozesse umstellen können. Deshalb glaube ich, ist das sehr zielgerichtet und wichtig, dass man ja der Automobilindustrie hilft, aber ihr hilft beim Transformationsprozess.
Herr Theurer von der FDP, wie zufrieden sind Sie mit dieser Entscheidung?
Also zunächst mal, die E-Auto-Prämie ist ja bisher nicht abgerufen worden. Man könnte fast sagen, das ist einer der Ladenhüter. Das heißt aber nicht, dass Batterie-Elektromobilität nicht eine Zukunft hat und auch ihren Platz hat. Wir als Freie Demokraten sind allerdings dagegen, dass man alleine auf die Batterie-Elektromobilität setzt. Zum einen haben wir das Thema Ladeinfrastruktur. Ich habe mir jetzt ein Startup in Berlin angeguckt, die eine Lösung haben, um in jede Straßenlaterne eine Steckdose einzubauen. Das wäre ein Schritt nach vorne. Was wir aber vor allen Dingen wollen, ist Technologieoffenheit. Und von dem her ist praktisch ein Verdammen des Verbrennungsmotors falsch, weil es ja gelingen kann, durch klimaneutralen Diesel, durch klimaneutrales Benzin den Verbrennungsmotor klimaneutral zu machen, eben über die Wasserstofftechnologie. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Brennstoffzelle. Da habe ich mir die Fertigung und Forschung bei Audi mal angeschaut. Das wurde in Deutschland entwickelt. Aber im Moment laufen wir Gefahr, dass die Chinesen und die Japaner und die Südkoreaner uns da den Rang ablaufen. Es wäre jetzt dringend notwendig, die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands zu nutzen, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass bei den EU-Flottengrenzwerten sauberer Diesel mit angerechnet werden kann. Denn was die deutsche Automobilindustrie als Schlüsselindustrie ja massiv belasten wird, sind die Strafzahlungen, die aus dieser EU-Regelung kommen. Und da setzen wir uns für eine Veränderung ein, die die Diskriminierung des Wasserstoffs beseitigt und Technologieoffenheit herstellt.
Aber Herr Theurer, wir haben doch nicht in erster Linie den Dissens, was die Wasserstoffzukunft angeht. Wenn wir grünen Wasserstoff haben, sind wir alle mit dabei. Was jetzt verhindert werden musste, ist, dass fossile Verbrennungsmotoren noch mit einer Prämie hätten versehen werden können. Das waren die Erwartungen in der Wirtschaft. Und da bitte ich dann schon darum, dass wir uns da klar äußern. Und da kann man nur froh sein, dass eine Prämie für fossile Verbrenner, dass es die jetzt definitiv nicht gegeben hat. Und da will ich durchaus zustimmen, was Herr Rode gesagt hat. Die Kaufzuschüsse für die E-Autos, die könnte man vielleicht noch schlauer gestalten mit einem ganz viel stärkeren Bonus-Malus-System, was die Kfz-Steuer angeht. Aber was ich tatsächlich richtig finde, ist, dass es Zuschüsse gibt für Zulieferindustrie, die sich verstärkt um die Zukunft der Mobilität kümmert mit dem Ladesäulensystem und Batteriezellenproduktion. Da, glaube ich, sollten wir wirklich weiter ansetzen. Und das ist auch das, was wir Grünen erwarten.
Das heißt, ich fasse zusammen, Frau Heidel.
Also Frau Heidel.
Moment, darf ich ganz kurz da einhaken. Sie sind zufrieden damit, dass es eben keine Kaufprämie für Verbrenner gibt. Die Gewerkschaften allerdings, sie sehen das völlig anders. Die IG Metall vor allem, die ist empört. Der Gesamtrat, Betriebsratsvorsitzende von Daimler, der hat sich zitieren lassen mit den Worten, Herr Rode, so bleibt die SPD nicht Volkspartei. Und auch DGB-Chef Rainer Hoffmann, der meinte, ihr müsst auch auf die Industrie und die Arbeitnehmer schauen, wenn ihr die AfD klein halten wollt, mit Blick darauf, dass Rechtspopulisten möglicherweise profitieren könnten. Was sagen Sie, Herr Rode?
Also nochmal, ich glaube, wir unterstützen mit viel Geld einen nachhaltigen Transformationsprozess in dieser Wirtschaft, in der Automobilwirtschaft. Ich möchte übrigens davor warnen, was Herr Theurer gerade gemacht hat, dass man die Zukunft der E-Mobilität mit den Zulassungszahlen der Vergangenheit versucht zu prognostizieren. Wir wissen ja, dass insbesondere die deutsche Automobilindustrie diesen Prozess etwas langfristiger angegangen ist. Ich bin Niedersachs, ich kann am besten für Volkswagen sprechen. Wenn man sich das geplante Produktportfolio von Volkswagen in den nächsten Jahren anguckt, insbesondere in der E-Mobilität, dann glaube ich, ist das der richtige Schritt, den wir hier auch mit diesem Schwerpunktsetzung gehen. Und ich glaube, dass auch die deutsche Automobilindustrie davon maßgeblich profitieren wird.
Michael Theurer von der FDP, Sie wollten entgegnen.
Ja, ich wollte Frau Heiduck entgegnen, weil der Konsens bei der Wasserstoffstrategie, der besteht ja eben lange nicht. Und vor allen Dingen auch die Grünen haben sehr stark auf Autarkie gesetzt, haben immer darauf verwiesen, die regenerative Energie müsste in Deutschland dann zur Verfügung gestellt werden. Und da gäbe es nicht genug, um genug Wasserstoff herzustellen. Jetzt ist es so, Deutschland ist ein Exportland. Wir leben vom Export. Und wer etwas verkaufen will ins Ausland, der muss auch was importieren. Und so wie wir eben das Öl heute importieren, ist es ja nicht nachteilig, wenn wir aus Südeuropa, etwa aus Portugal, wo über Photovoltaik für 1,4 Euro Cent die Kilowattstunde eben dann Wasserstoff ja hergestellt werden kann, grünen Wasserstoff zum Beispiel aus südeuropäischen Ländern investieren. Und dann können wir zum Beispiel Verbrennungsmotoren klimaneutral machen. Und wogegen wir uns wehren, ist, dass einseitig auf Batterieelektromobilität gesetzt wird. Da gibt es ganz andere Probleme damit, auch Entsorgungsfragen, auch Ladeinfrastruktur. Und wir glauben, dass es einen Mix geben muss. Und wenn Sie sich die Reichweite anschauen, wenn Sie sich die Mobilitätsbedürfnisse anschauen, dann gehe ich davon aus, dass wir eben nur mit der Wasserstofftechnologie sowohl mit Clean Diesel und Clean Benzin als auch mit der Brennstoffzelle mithalten können. Und ich finde es wirklich verheerend, wie lange wir in Deutschland und Europa gewartet haben und jetzt Gefahr laufen, dass uns die Asiaten da den Rang ablaufen.
Aus Hamburg hat uns angerufen unser Hörer Herr Ulrich, wenn ich das richtig entziffere. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich.
Ja, moin an Frau Heiduck und an die Herren auch hier. Ich wollte mich mal kümmern um das Thema Schulden. Also ich finde es da ja besser, auch wenn man von Jahren und Jahrzehnten redet und nicht von Generationen. Das ist immer so ein bisschen wolkig, finde ich. Es kommen ja nämlich zu diesen 130 Milliarden national noch on top, noch dazu, noch viele, viele Zahlungen an die EU und die sprechen da von Rückzahlungen bis zum Jahre 2058. Und wenn man jetzt mal die ganze Volatilität wird sich ja eher erhöhen. Wir sehen das doch in allen Systemen. Und da sollte man also jetzt nicht davon ausgehen, dass dann in Zukunft das alles genauso in Anführungszeichen ruhig ist wie in den letzten Jahrzehnten, sondern es wird eher noch unruhiger, glaube ich, unsicherer.
Was schließen Sie daraus? Was schließen Sie daraus?
Ja, genau, das geht so weiter. Und also wir haben ja noch einen Goldesel praktisch EZB über die Anleiheverkäufe und dadurch werden die Zinsen niedrig gehalten. Jetzt stellt sich doch die Frage, die wird ja kaum diskutiert. Auch der Autor David Graeber, den kennen die drei Herren wahrscheinlich und die Damen, die zwei Herren, der über die Schulden ein Buch geschrieben hat. Wie gehen wir um letztlich mit Schuldenschnitt, mit dem Thema Schuldenschnitt? Und da würde mich mal interessieren, kann man sowas eigentlich auf EU-Ebene, Euro-Ebene tätigen oder muss das zwingend Schuldenschnitt auf globaler Ebene in Vereinbarungen geschehen?
Mhm, gut, klare Frage, Herr Ulrich. Schönen Dank. Nach Hamburg möchte ich gerne in die Runde geben. Wer möchte?
Ich könnte. Ja,
das ist Herr Theurer, ne? Von der FDP.
Ja, gerne.
Ja, ja, wir sehen uns ja nicht.
Genau. Kein Thema. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der gerade angesprochen worden ist. Und seit vielen Jahren wird ja über die Frage einer Insolvenzordnung für Staaten gesprochen. Wir haben im Zusammenhang mit dem ESM und dem Krisenprogramm Portugal, Irland, Spanien, Zypern Erfolgsbeispiele, Griechenland zumindest auch einige Erfolge, genau wesentliche Teile einer solchen Insolvenzordnung verankern können, aber die ist noch nicht vollständig. Also von dem her meine Antwort, wir brauchen das und wir brauchen das auch weltweit, wenn man sieht ja die Staatspleiten etwa mit Argentinien, das sind Themen, die dann doch massive Erschütterungen auch auslösen können.
Das heißt, Sie würden tatsächlich sagen, man sollte den verschuldeten Ländern, Euro-Ländern die Last nehmen durch Schuldenschnitt?
Ich sage vor allen Dingen eines, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir zum Beispiel als deutsche Steuerzahler oder als andere europäische Steuerzahler nicht hineingezogen werden in die Altschuldenübernahme zum Beispiel von Italien. Also ich bin dafür, neues Geld zur Verfügung zu stellen, das direkt bei den Menschen in Italien ankommt, etwa über einen EU-Gesundheitsfonds, wogegen ich mich wehre, dass man Gläubigern, da gehören ja große Versicherungsunternehmen in Italien dazu, Banken, in denen auch US-Investmentfonds drinstecken, wie BlackRock und andere, dass man denen die Altschulden Italiens dann übernimmt in die deutschen Steuerzahler in die Haftung nimmt oder die EZB, das finde ich nicht gut.
Kurz noch
ich würde gern was ergänzen
bitte,
dazu.
Frau Heiduck, bitte kurz noch dazu. Ja.
Also ich möchte zu dem Punkt, den Herr Ulrich anspricht, Folgendes sagen. Ich glaube, von Schuldenschnitt im Sinne auch einer globalen Verantwortung und Gerechtigkeit geht es, glaube ich, um andere Länder, um Entwicklungsländer, wo wir jetzt ganz konkret auch Schuldenschnitt und solche Themen einfordern müssen, damit diese Staaten überhaupt eine Perspektive haben, am Markt irgendwie bleiben zu können. Für Europa stellt sich mir die Frage eher, wie halten wir es als Europa mit unserer europäischen Solidarität, unsere Kraft, die wir als Wirtschaftsraum haben, so einzusetzen, dass sich nicht die Frage stellt einer Pleite innerhalb eines europäischen Landes. Und das können wir auch. Es wird ja lange diskutiert um den Sinn oder Unsinn von Corona-Bonds. Ich bin ganz froh, dass die EU-Kommission und auch Merkel und Macron jetzt endlich auch einen Punkt gefunden haben, diese europäische Solidarität auszuspielen. Und dann, glaube ich, kann man mit einer sehr langen Frist und Sicherheit auch jenseits von Schuldenschnitten in Europa agieren. Ich glaube, das wäre für den europäischen Raum sinnvoll und richtig.
Werden wir gleich nochmal vertiefen, denn in der Tat, das ist ein Thema, das jetzt auch noch auf uns zukommt. Aus Frankfurt am Main hat uns angerufen unser Hörer Herr Kolb. Schönen guten Morgen, Herr Kolb.
Guten Morgen.
Wenn ich das richtig sehe, sind Sie Reiseunternehmer, das heißt, Sie haben ein Reisebüro?
Ja, ein Reisebüro, bin aber auch selbstständiger kleiner Reiseunternehmer mit Schwerpunkt Oman. Und ich muss sagen, was ich bislang da aus Berlin höre von diesem Konjunkturpaket, da fühle ich mich verhöhnt. Also für mich fehlt in diesem Konjunkturpaket wirklich nur noch das Seil zum Aufhängen. Also ich verdiene seit März überhaupt kein Geld mehr. Ich lege sogar noch kräftig drauf. Und ich habe den Eindruck, bevor in der Großen Koalition irgendetwas beschlossen wird, was der Wirtschaft in Anführungszeichen helfen soll, steht auf dem Papier offenbar schon vorgedruckt kein Unternehmergehalt. Also es ist überhaupt nicht vorgesehen, dass mir und meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt aus der Reisebranche, die selbstständig sind, irgendwie was für den Lebensunterhalt gewährt werden soll. Wir sind aber, die meisten Inhaber sind über 50. Das heißt, wenn wir jetzt in die Insolvenz gehen, wir kriegen nie wieder einen Job. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, jetzt ist einfach kein Geld da für die, weil man muss uns dann nachher bis zum Lebensende in Hartz IV ernähren. Das kostet wesentlich mehr.
Das heißt, Sie fühlen sich da völlig vergessen in diesem 130 Milliarden Euro Programm.
Ja, und mir wird dann also, wenn ich mit Politikern diskutiere, gesagt, dann erzählt, ja, jetzt werden ja wieder 80% der Betriebskosten dann erstattet und dann tut man so, als sei das sehr großzügig. Aber die 20%, die fehlen, soll ich die jetzt von meinem Hartz IV bezahlen oder wie stellt man sich das vor? Außerdem muss man sich
Wie machen Sie es denn?
Bitte?
Wie machen Sie es denn?
Ja, momentan lege ich noch drauf, aber das geht nicht mehr lange. Das geht noch einen Monat oder zwei und dann kann ich den ganzen Laden, wie gesagt, zumachen. Dann werde ich zum Beispiel auch kein Azubi mehr beschäftigen. Dann nutzt auch der Zuschuss für Azubis nichts mehr, wenn ich als Unternehmer nicht mehr überleben kann. Und wenn man sich guckt, wo geht denn eigentlich die Hilfe für die betroffenen Selbstständigen hin? Also Hilfe wirklich nur in Anführungszeichen. Die bleibt ja nicht bei den Selbstständigen, sondern die wird weitergereicht zum Beispiel an die Vermieter der Immobilien, ja, wo wir unsere Büros haben. Diese Beträge gehen an Versicherungen. Schlicht, also wenn man es zusammenfasst, das Geld, diese Hilfe für die Selbstständigen landet nicht bei denen, sondern das landet bei hauptsächlich Immobilienbesitzer, Versicherungen und so weiter, die eine starke Lobby haben. Das heißt, denen wird gesichert, dass bei denen keine Verluste auftreten. Und wenn man sich anguckt, wie die zum Beispiel die Entwicklungen bei den Parteispenden von den Immobilienbesitzern in den letzten Jahren sich entwickelt haben, da wundert man sich nicht mehr.
Okay, Herr Kolb, Ihr Signal ist angekommen. Ganz schön, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Ich möchte den Punkt dann direkt mal an Dennis Rohde weitergeben von der SPD, haushaltspolitischer Sprecher. Gerade eben das Zitat von Herrn Kolb, es fehlt eigentlich nur noch das Geld für den Strick zum Aufhängen für die Selbstständigen. Was sagen Sie dazu?
Also erstmal ist es ja richtig, dass wir bei den Betriebskosten die mit 80% übernehmen, weil am Ende natürlich sind das Gelder wie Mietzahlung, wie Versicherungszahlung, also mit laufende Kosten, die auf jeden Fall anfallen würden. Und wenn wir dort nicht unterstützend tätig werden würden, dann ist es zwar richtig, das Geld würde nicht bei den Mietern ankommen, aber am Ende des Tages wäre es dann auch zwangsläufig die Insolvenz, die eingeleitet werden müsste, weil ich natürlich die Zahlungsverpflichtung
aber
habe.
Aber leben kann Herr Kolb davon nicht.
Wir haben, wenn ich noch auf die Reisebüros einmal eingehen darf, weil Herr Kolb gerade zu Recht gesagt hat, die Reisebüros haben eine Sondersituation, dass sie nämlich gerade sehr viele Provisionen wieder zurückzahlen müssen, die bereits ausgezahlt waren von Reiseanbietern und deshalb nicht nur Unkosten haben, sondern auch noch potenzielle Gewinne oder bereits erzielte Gewinne wieder zurückzahlen müssen. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, diese 80% Betriebskosten, unter diese Betriebskosten fallen auch diese Provisionen, dass zumindest gerade bei Reisebüros ein Teil der Gewinne in den Reisebüros bleibt und sie nicht noch zusätzlich jetzt Geld, was sie nicht erwirtschaften können, an Reiseanbieter zurückzahlen müssen. Also genau diese Problemlage haben wir ja jetzt mit der Brückenhilfe ins Auge gefasst.
Ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen.
Frau Heiduk, bitte.
Weil ich finde, dass da jetzt durchaus wirklich eine Lücke angesprochen ist, die wir schon länger einfordern als Grüne. Klar, das muss man immer alles in Maßen tun, aber es ist so, dass die Deckung des Lebensunterhaltes bei den jetzigen Unternehmenshilfen ausgeschlossen ist. Und die Realität, dass wir sehr viele Inhaber von kleinen Firmen haben, ist die, dass die eben auch einen gewissen Anteil für die Deckung des Lebensunterhaltes bekommen sollten. Das halten wir für richtig und notwendig. Und das ist eine Lücke, die wir in der Politik noch schließen sollten. Wir mahnen das schon länger an. Es hat ja bisher auch Anpassungen gegeben bei den Bundeshilfen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, Sie sprechen da einen Punkt an, der mir auch häufig vorgetragen wird, dass viele Selbstständige einfach Angst haben, dass sie an der Stelle vergessen werden. Und wir reden ja jetzt über eine Krise, die schon mehrere Monate geht, Herr Rode. Ich war ja sehr dafür, diese Hilfen für Mieten und andere Dinge im Betriebskostenbereich zu decken. Aber jetzt kommt für andere der Punkt, wo sie gar nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt dann auch
bestreiten
sollen. Michael
Theurer von der FDP, Sie haben die Selbstständigen ja per Definition eben auch im Blick. Wie sehen Sie das? Ist da eine Lücke, eine riesige Lücke?
Wir haben das genauso gefordert wie Frau Heiduk. Wir sehen die Lücke. Da gibt es vor allen Dingen eine große Ungerechtigkeit. Denn bei Kapitalgesellschaften, eben zum Beispiel bei einer GmbH, wird ein Geschäftsführergehalt weiterbezahlt. Bei Personengesellschaften, bei inhabergeführten Geschäften, bei Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, Freelancern, eben ist das Unternehmergehalt nicht abgedeckt durch die Hilfen. Und das führt dazu, dass tatsächlich die Grundsicherung Hartz IV dann die einzige Möglichkeit ist, um den Lebensunterhalt zu decken. Und das ist nicht richtig, also aus unserer Sicht, weil ja gerade die Unternehmen und die Reisebranche ist besonders betroffen, in einer Sondersituation, ja durch Corona-bedingte Gesundheitsschutzmaßnahmen des Staates für die Gesamtbevölkerung in diese Situation gekommen sind. Und da muss zusätzlich zu einer verbesserten Hilfe dann auch nochmal kritisch überprüft werden, ob zum Beispiel die Reisewarnung, wie sie der Außenminister Maas jetzt wieder verlängert hat, so aufrechterhalten werden muss.
Zumindest die weltweite. Die für Europa ist ja im Prinzip jetzt auch gehoben. Herr Kolb, ich möchte mir nochmal kurz zurückgeben an Herrn Kolb. Überzeugt Sie das, was Sie da gehört haben?
Die Botschaft höre ich wohl. Also wir hören das eigentlich seit Wochen und Monaten. Wenn wir mit Mitgliedern des Bundestages oder der Landtage oder so sprechen oder auch Ministern, man hört immer wieder, der Reisebranche geht schlecht, wir wissen, da müssen wir was tun. Dann spricht man 14 Tage später wieder mit denen, dann hört man wieder, der Reisebranche geht schlecht. Es sind Monate vergangen. Ja, Monate, schon seit Monaten machen wir Verluste. Es hat schon Insolvenzen gegeben, gar nicht wenige. Es sind schon also tausende Arbeitsplätze da kaputt gegangen. Es wird viel zu spät kommen und mir fehlt angesichts der dieses Problems, dass es seit Monaten vor sich hergeschoben wird, fehlt mir der Glaube, dass jetzt wirklich was kommt. Und für viele wird es zu spät kommen.
Herr Kolb, danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Ihre Eindrücke. Ich möchte Ihnen noch zwei E-Mails zu Gehör bringen. Einmal von Andreas Meyer. Er schreibt uns, so sinnvoll viele Maßnahmen auch sind, wurden wieder einmal jene vergessen, die Vollzeit arbeiten und zusätzlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Seit Jahren wurde die Hinzuverdienstgrenze nicht erhöht. Soweit die Meinung von Andreas Meyer. Und auch Hanna Erbenwunder sieht eine soziale Unwucht. Ich hätte mir gewünscht, dass die armen 20% der Bevölkerung schon vor 3 Monaten stärker hätten unterstützt werden sollen. 100 bis 200 Euro zusätzlich für ALG-II-Empfängerinnen und vergleichbare Niedrigeinkommen. Diese Mehrwertsteuersenkung ist eine gute Maßnahme, hätte aber auf 2 Jahre bis für immer sein sollen, sowie auch etwas kräftiger ausfallen können. Und auf der anderen Seite endlich die Vermögenden und großen Erben zur Kasse bitten. Soweit die Meinung von Hanna Erben-Wunder. Dennis Rode von der SPD, warum geht die SPD da nicht dran?
Na, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten eine Debatte darüber führen, wie wir denn am Ende diese Krise auch finanzieren und wer sie finanziert. Und da werden diese Dinge sicherlich reinspielen und auch ein sehr entscheidender Faktor sein. Nochmal, ich glaube, die Mehrwertsteuersenkung war deswegen richtig, weil sie eben gerade bei den kleinsten Einkommen ankommt. Wir machen was für Familien. Wir haben über den Kinderbonus noch gar nicht gesprochen. Wir haben über die Entlastung von Alleinerziehenden noch gar nicht gesprochen. Also da ist auch viel Soziales in dem Paket. Deshalb finde ich, der Eindruck ist nicht ganz richtig.
Frau Heiduck?
Ja, also ich bin ganz dankbar, dass wir jetzt nochmal auf diesen Punkt kommen, weil ich finde sehr wohl, Herr Rode, dass wir eine Schieflage haben, dass nämlich der soziale Aspekt und die Unterstützung für die Ärmsten eine Lücke ist. Wir sagen schon lange, dass, und wenn es nur befristet ist in dieser Corona-Zeit, da sind nämlich Tafeln und andere Unterstützungsinstitutionen teilweise geschlossen. Da wäre es sinnvoll, richtig und auch finanzierbar gewesen, auf die Zeit der Krise begrenzt, nicht nur die Mehrwertsteuer jetzt zu senken, sondern die Regelsätze bei Hartz IV, insbesondere für Kinder und für Erwachsene. Wir haben vorgeschlagen, mit 60 und 100 Euro zu erhöhen. Das wäre für den sozialen Aspekt dieses Pakets, da rede ich noch gar nicht von der Gesamtfinanzierung, dieses Pakets aus unserer Sicht nötig gewesen. Genauso auch, was zu Recht angesprochen wurde, wir müssen auch daran, die Zuverdienste von kleinen und geringen Einkommen besser zu ermöglichen und das nicht gleich wieder einzukassieren. Und deswegen ist diese Schieflage, die könnte man besser, oder die muss man eigentlich angehen. Das ist jedenfalls eine Forderung von uns Grünen.
Vielleicht nochmal zum Kinderbonus. Es gibt ja 300 Euro pro Kind, wenn die Eltern Kindergeld beziehen. Also das sind ja also dann nicht die Reichen. Alleinerziehenden wird der Steuerfreibetrag verdoppelt. Aber, Herr Rode, hätten die Familien nicht viel dringender eine schnelle Öffnung von Schulen und Kitas gebraucht?
Allerdings.
Das eine ist ja eine Frage, was wir als Bund an finanzieller Hilfe machen, damit die Konjunktur wieder Fahrt aufnehmen kann. Und das andere sind sehr schwierige Entscheidungen, die Landespolitiker, ganz egal welcher Couleur, in jedem Bundesland zu treffen haben. Nämlich, wie sie die pandemische Lage einschätzen und wie sie die Sicherheitslage in Schulen, Kitas einschätzen. Das sind ganz schwere Debatten. Ich glaube schon, dass wir schneller sein könnten, was die Öffnung von Schulen und Kitas angeht. Das gilt allerdings für alle Bundesländer, für alle politischen Farben. Am Ende ist es aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, das vor Ort jeweils mit der jeweiligen Pandemielage zu entscheiden. Aber ich finde, wir sollten jetzt nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das eine ist das Konjunkturpaket und die Frage, welche Konjunkturanreize setzen wir? Und das andere ist, wie ist die Lage vor Ort und was kann dort umgesetzt werden?
Michael Rode von der FDP, was denken Sie?
Ja, Micha Theurer. 320.000 Kinderplätze fehlen in Deutschland. Vor dem Hintergrund haben wir gesagt, der Kinderbonus, der eher Strohfeuereffekte hat, der hätte besser eingesetzt werden müssen, um die fehlenden Kita-Plätze für unter Dreijährigen zu schaffen. Und überhaupt sind wir der Meinung, dass Kitas und Kindergärten wieder öffnen müssen. Und um nochmal anzuknüpfen an die Frage vorher, die Grundsicherung, die Zuverdienstgrenzen zu erhöhen, das ist eine alte Forderung von uns, also dass das nicht angepackt wird, das ist völlig krisenunabhängig, das muss gemacht werden.
Herr Weber aus der Rhön, wartet schon einige Zeit in der Leitung. Ihm möchten wir jetzt die Gelegenheit geben, sich hier einzuschalten in die Diskussion. Schönen guten Morgen, Herr Weber.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung, Ihre Haltung?
Also ich habe zwei Stichpunkte. Das eine ist, dass ja immer gerne von der Belastung der künftigen Generationen gesprochen wird. Es kommt mir aber immer sehr formelhaft vor, weil die Belastung künftiger Generationen durch die falsche Politik, die seit 40 Jahren von den Großindustrien gemacht wird, sei es Strom, sei es Auto, die weltweit immense Schäden verursachen und noch weiter verursachen werden, da ist dann plötzlich nicht mehr davon die Rede, was künftige Generationen zu bezahlen haben. Die andere Seite ist die, dass wenn jetzt die Wirtschaft wieder gepusht wird, dann müssen zwar die künftige Generation das bezahlen, aber sie haben dann eben auch schon wieder eine Wirtschaft, mit der sie das bezahlen können. Das wird dann auch hinten runterfallen lassen. Und das andere, was ich beklage, ist, dass die Politik also immer nur sehr kurzatmig ist. Man weiß seit Jahrzehnten, dass der ständige Ausbau von Verkehrswegen in 200 Jahren gar nicht mehr möglich ist, weil man dann gar nicht mehr genug Teer produzieren kann, um diese ganzen Wege zu unterhalten. Heute haben wir das Problem, dass wir die Brücken nicht reparieren können, weil da viel zu viele sind und man sich nicht überlegt hat, was für ein Verkehrskonzept müssen wir entwickeln, damit weniger Straßen gebraucht werden und eine verträglichere und gesündere Möglichkeit ist, zur Arbeit zu kommen. In der DDR gab es zum Beispiel von den Firmen Busse, die rumgefahren sind morgens und die Arbeiter eingesammelt haben und sie abends wieder zu Hause abgeliefert haben.
Also weniger Kurzatmigkeit, mehr langfristige Perspektive, mehr Nachhaltigkeit, das höre ich aus Ihrem Wortbeitrag heraus. Weber, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und Herr Weber hat ja auch das Stichwort genannt, wer soll das bezahlen? 130 Milliarden Euro. Hört sich ja alles schön an, aber in der Tat, die Frage steht im Raum, wer zahlt die Zeche am Ende? Frau Heiduck, vielleicht Sie.
Ja, richtig ist, dass wir grundsätzlich tatsächlich diese langfristigen Folgen mitbedenken müssen. Man muss, glaube ich, ehrlicherweise sagen, dass diese Krise, was ja eine Gesundheitsfrage ist, dass wir uns Gesundheitsrisiken sparen wollen, dass wir nicht krank werden wollen, dadurch verbieten wir ja eine Menge Leute das, was sie eigentlich tun wollen. Und das löst jetzt diese wirtschaftlichen Folgen aus. Und das würde ich immer noch mal unterscheiden wollen, dass das dann auch Geld kostet, dass die Gemeinschaft dafür dann auch aufkommt. Das finde ich erstmal richtig. Und deswegen finde ich auch richtig, dass wir an der Stelle akzeptieren, die Ausnahme der Schuldenregel auch zu nutzen. Die ist der Schuldenbremse, ja. Dankeschön, dafür zu nutzen. Das ist notwendig und sinnvoll. Und wenn wir dann schaffen, dass wir in einer guten Balance sind, dass wir nicht zu viele Arbeitsplätze verlieren, dass wir trotzdem in Bildung und Forschung und in Innovation auch weiter investieren und dass wir mal klüger eine langfristige, verlässliche Investitionsstrategie machen, dann können wir auch aus diesen Schulden wieder langsam herauskommen. Ich würde da jetzt nicht ruckartig an irgendeiner Stelle eine heiße Steuerdiskussion lostreten. Das schafft so eine Verunsicherung, dass wir die notwendige Ruhe, die wir auch in der Krise brauchen, nämlich eine Orientierung, wie wir da rauskommen wollen, dass wir die dann nicht finden würden. Wir müssen allerdings deswegen aufpassen, dass wir aber nicht alles versprechen. Weil das führt dann zu Folgen, wo man wirklich in der Tat sagen muss, wie sollen das denn in Zukunft die jungen Generationen schultern. Da ist ein gewisses Maßhalten auf der langfristigen Schiene notwendig, weil dann kommen wir auch langfristig wieder in eine finanzielle Balance. Man darf nicht vergessen, wir haben in den letzten 10 Jahren es geschafft, von 85% Staatsverschuldung auf unter 60 zu kommen. Und wenn wir das jetzt auf eine innovative und klimaschützende Weise aus der Krise heraus von 2020 in den 20er Jahren bis 2030 schaffen, dann ist das möglich. Aber es ist als Deutschland wahrscheinlich nur möglich in europäischer Solidarität und auch mit einer globalen Verantwortung. Die dürfen wir bei dieser Krise nie vergessen.
Globale Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Wir bleiben auch beim Thema für den Rest der Zeit. Aber ich möchte die Gelegenheit geben, Herrn Behrens noch sich einzuschalten aus Osterholz-Scharmbeck. Schönen guten Morgen, Herr Scharmbeck. Ich lese, Sie sitzen dort im Stadtrat.
Ja,
was ist Ihre Perspektive auf das Thema?
Also es ist nicht nur globale Dimension, es hat eben auch kommunale Dimension. Darum ist mein Beitrag auf die Situation der Kommunen gerichtet. Wir haben einen massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer. Wir haben immer wieder verlangt, die Altschuldensituation zu entkräften. Darum haben wir ein bisschen auch ich als Mitglied der Linksfraktion darauf gehofft, dass Scholz sich durchsetzt mit der Altschuldenhilfe.
Also Olaf Scholz, nichts der Finanzminister, der das ja eben wollte, dass die Altschulden vom Bund übernommen werden. Ja. Und damit hat er sich ja nicht durchgesetzt. Stattdessen gibt's jetzt, übernimmt der Bund dauerhaft große Teile der Unterkunftskosten für Hartz-IV-Bezieher.
Das bringt ordentlich was. Das ist gut, weil es eben nicht nur auf ein halbes oder auf 2 oder 3 Jahre gerichtet ist. Also das wird eine dauerhafte Entlastung sein. Das ist sehr gut. Was ich kritisiere und bemängele, ist, dass von diesen 57 Maßnahmen nur 8 direkt auf die Kommunen zielen. Und wenn jetzt nochmal darauf hingewiesen wird, dass die Mehrwertsteuer kommt und Konsumanreize schaffen soll, müssen wir eben auch sehen, dass die Kommunen mit der Anteil an der Mehrwertsteuer bekommen. Wenn jetzt die 20 Milliarden auf Bundesebene gesenkt werden, heißt das für die Kommunen 420 Millionen Euro weniger Anteil an der Einkommensteuer, an der Mehrwertsteuer. Und das ist gerade kontraproduktiv und hilft den Kommunen überhaupt nicht. Wir brauchen eine dauerhafte Entlastung, auch insbesondere von den Altschulden, damit wir wieder handlungsfähig
sind. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte am Apparat. Dennis Rohde, ich glaube, Sie sind angesprochen von der SPD.
Ja, der erste Punkt ist, ich habe gerade mal geguckt, der Landkreis Rosholz hat seit 2017 gar keine Kassenkredite mehr und die Kassenkredite wäre ja das, was wir übernommen hätten. Ich warne ein bisschen davor, jetzt zu zählen, wie viele Punkte für wen in diesem Konjunkturpaket steht. Erstmal, den Ausfall der Mehrwertsteuer trägt einzig und allein der Bund. Den geben wir nicht weiter. Deshalb haben wir auch 20 Milliarden Euro allein für die nächsten 6 Monate eingestellt, weil wir das, was der Herr gerade skizziert hat, ja genau nicht wollten, dass es am Ende Ländern und Kommunen zur Last fällt, weil wir die Investitionen in den Kommunen brauchen. Und deshalb machen wir ja 2 Sachen. Wir kompensieren die Gewerbesteuerausfälle zu 50% der Bund. Die andere Hälfte werden höchstwahrscheinlich alle Länder übernehmen, sodass die Kommunen durchs Jahr 2020 kommen. Und im Jahr 2021 werden dann natürlich die Schlüsselzuweisungen anders ausfallen. Und deshalb ist ja unser Ansatz zu sagen, wir entlasten die Kommunen ganz maßgeblich, indem wir ihnen weitere 25 Prozentpunkte der Kosten der Unterkunft wegnehmen. Damit entlasten wir gerade Kommunen mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Stadt München-Gladbach würde 23 Millionen Euro jedes Jahr zum Beispiel dadurch einsparen. Also ich glaube, genau das, was der Herr gerade gesagt hat, machen wir, weil die Kommunen sind unglaublich wichtig. Wenn dort jetzt die Investitionen wegfallen, und das sind in der Regel ja auch Bauvorhaben in Schulen, in Kitas, wenn das wegfällt, dann würden wir antizyklisch auch noch die Baubranche treffen. Deshalb ist genau richtig, einen Schwerpunkt in diesem Paket auch auf Kommunen zu legen.
Herr Behrens, dazu nochmal.
Ja, Herr Rohde, die Gewerbesteuer wird nicht vollständig ausgeglichen. Wenn Sie davon 5,9 ausgehen, sind wir noch nicht bei den 13 Milliarden, die uns fehlen werden in der Gewerbesteuer. Von daher ist das auch wieder eine doppelte Rechnung, die bei den Kommunen negativ ankommt. Wenn der Landkreis Osterholz mit seinen Schulden eben positiver dasteht als andere, dann heißt das nicht, dass wir noch einen Rucksack voll Schulden mit uns herschleppen. Wir stehen als Bedarfskommune unter dem Deckel des Landes. Wir haben keine Chance, größere Investitionen zu machen, wenn wir jetzt nicht in dieser Krise entlastet werden.
Michael Theurer von der FDP vielleicht dazu nochmal. Ja, Entlastung der Kommunen.
Ja, mit der Erfahrung als langjähriger Oberbürgermeister von Horb am Neckar in Baden-Württemberg möchte ich unterstreichen, wie wichtig die Handlungsfähigkeit von Kommunen ist. Aber wir müssen da natürlich auch über die Verantwortung der Länder sprechen. Einige Länder haben ihre Kommunen entschuldet oder haben bessere Finanzausgleiche geschaffen. Und eins ist auch klar, wenn die Wirtschaft nach unten geht und Experten sprechen ja von einem Minus von 10 Prozentpunkten, dann trifft es natürlich eben alle staatlichen Ebenen. Und dann müssen wir auch bei den Ausgaben uns kritisch überlegen, wie können wir eben Zukunftsinvestitionen finanzieren. Wir haben ja gemerkt, das ist immens. Schulen sind angesprochen worden. Da stellt sich die Frage, brauchen wir in Corona-Zeiten andere Belüftungssysteme? Wir haben aber auch noch nicht gesprochen über wichtige Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Das ganze Thema E-Government, elektronische Verwaltungsverfahren, E-Learning, E-Health, das sind alles die großen Themen. Also Investitionskraft der Kommunen sichern ist notwendig, aber im Grunde genommen nicht vorrangig Aufgabe des Bundes. Wenn der mithilft, ist es gut, aber die Länder müssen da auch mithelfen.
Anja Heiduck von Bündnis 90 Die Grünen, was würden Sie sagen? Sind die Kommunen so entlastet worden oder werden sie so entlastet durch das Konjunkturpaket, dass sie Handlungsfähigkeit wiedererlangen?
Also erstens, diese Übernahme des Bundes bei den Kosten der Unterkunft ist richtig, notwendig und ein Glück bringt das schon mal was. Es ist aber genauso richtig, dass wir, wenn wir ganz ehrlich drauf gucken, eine Altschuldenhilfe nicht für alle Kommunen, aber für die Kommunen brauchen, die wirklich mit sehr hohen Lasten aus der Vergangenheit dort sitzen. Und das ist mindestens sind das ungefähr 25-30% der Kommunen in Deutschland. Und dafür brauchen wir eine Altschuldenhilfe. Und da muss der Bund Druck machen und mit in die Verantwortung gehen, ohne die Länder daraus zu entlassen. Aber das ist überfällig, dass wir da auch eine Altschuldenhilfe für die Möglichkeit dann packen müssen, dass nämlich Zukunftsinvestitionen auf kommunaler Ebene auch in den Kommunen möglich sind, die Schulden haben.
Man fragt sich allerdings, wie der Bund das auch noch bezahlen soll.
Ja, da kann man einen Fonds auflegen. Der Bund hat große Sicherheiten. Und wenn man einen solchen Fonds von so einem großen Land wie Deutschland auf 30, 40 Jahre, da reden wir ja wirklich von öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur, die ja auch Werte schafft. Und wenn wir da eine Sicherheit geben für einen Schuldenabbau und die Länder dann mit in die Pflicht nehmen, dann sehe ich da Möglichkeiten. Man muss natürlich auch sehen, es gibt Bundesländer, die haben das gemacht. Niedersachsen, Hessen, die haben sich um ihre Kommunen gekümmert. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die schwächeln da ein bisschen. Aber ich finde, wir müssen der kommunalen Ebene und den Menschen, die dort leben, doch die Sicherheit geben, wir packen das jetzt gemeinsam an. Dafür sind wir eine sehr leistungsfähige Wirtschaft und Gesellschaft und diese Sicherheit können wir geben.
Ich würde gerne nochmal, ich unterstreiche alles, was Anja Heiduck gesagt hat. Die Situation in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder auch im Land Nordrhein-Westfalen ist natürlich so, dass die andere Herausforderungen hatten. Ich hätte mir diese Altschuldentilgung von Kommunen sehr gewünscht, weil ich glaube, dass man damit Kommunen auch langfristig wieder einen Handlungsspielraum gibt. Leider war das mit dem Koalitionspartner nicht zu machen. Ich glaube aber, dass Herr Laschet das Problem weiterhin in Nordrhein-Westfalen hat und es jetzt mal lösen sollte.
Mhm. Herr Theurer, noch ganz kurz dazu, 10 Sekunden.
Also es muss auf jeden Fall so sein, dass die Kommunen, die vernünftig gewirtschaftet haben, nicht bestraft werden. Wir müssen auch einen Anreiz geben, vor Ort eine Wirtschaftspolitik zu machen, die die Steuerkraft der Kommunen auch durch Maßnahmen vor Ort stärkt.
Milliarden gegen die Wirtschaftskrise. Wie sinnvoll ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung? Darüber haben wir 1,5 Stunden gesprochen hier im Deutschlandfunk. Wir haben diskutiert mit Anja Heiduck von Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, SPD, deren haushaltspolitischer Sprecher, und jetzt zuletzt gehört noch einmal Michael Theurer von der FDP, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Fraktion im Deutschen Bundestag. Am Mikrofon bedankt sich für Ihr Interesse und fürs Mitdiskutieren Dirk Oliver Heckmann. Gleich die Nachrichten, danach dann Umwelt und Verbraucher.